Und dann hat es Bumm gemacht. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel. Langjährige Zuhörer wissen ja eines ganz genau, ich bin ein böser Mensch. Also ich neige dazu, immer Dinge zu hinterfragen und deswegen mache ich mir auch nicht nur Freunde, sondern auch ziemlich viele Feinde, was ich nicht verstehe, weil ich bin halt so, ich hinterfrage Leute, Sachen, aber auch Menschen, ehrlich gesagt. Okay, wir alle haben ja ganz große Probleme mit Energie und es ist alles so teuer geworden und so weiter und so fort. Erlauben Sie mir einen kurzen persönlichen Beitrag. Ich wohne zum ersten Mal in meinem Leben in einem modernen Bau, der gar nicht so modern ist, ist auch schon 50 Jahre alt circa, wurde aber vor ein paar Jahren thermisch total saniert, also neue Dreierfenster, Dreischichtfenster und eine spezieller Wärmedämmputz und so weiter und so fort. Ich darf Ihnen sagen, dass ich in meinem Leben noch nicht so wenig Energie verbraucht habe wie jetzt, weil früher habe ich immer in so alten Vorhäusern gewohnt. Und ich verbrauche de facto nichts. Es ist unglaublich. Die 5 Tage, wo ich weg war im Spital war, und da war es ja immer so um die 0 Grad, waren die Heizungen abgedreht und die Temperatur hier in meiner kleinen Wohnung ist allen Ernstes dabei nur um 1,5 Grad gesunken. Also das ist schon was. Das wäre doch wirklich eine tolle Lösung eigentlich in Bezug auf Heizen und so weiter und so fort. Man müsste halt nur die alten Häuser niederreißen und was Neues hinbauen, was halt wirklich energieeffizient ist. Ich sag's nur, ich rede nicht weiter. Aber jetzt bei der ganzen Energiegeschichte hat mich eines interessiert, und zwar die Fragestellung, wo kommt es überhaupt her? Also wir streiten ja da großartig drum, ob jetzt wir also noch Gas aus Russland kaufen sollen. Das ist eine sehr blöder Streit aus österreichischer Perspektive. Wir beziehen 80% unseres Erdgas aus Russland. Und damit gibt es jetzt keinen Streit. Ja, also das ist ein Blödsinn. Das kann überhaupt nicht ersetzt werden. Innerhalb der nächsten 10 Jahre oder so wird das so weiterrennen. Aus dem ganz einfachen Grund, weil woher soll man es nehmen? Die österreichische Bundesregierung hat sich nicht entblödet, für ein paar schöne Fotos in der Zeitung einen Ausflug, ich glaube, nach Katar oder irgendwann im Persischen Golf zu machen, sich dort mit dem Unterminister von irgendwem fotografieren zu lassen und einen Grundsatzvertrag zu unterzeichnen, in dem drinnen steht, wenn wir genug zahlen, liefern sie uns auch was. Wobei völlig klar ist, dass das also nur für die Zeitung erfolgt ist, aus dem ganz einfachen Grund, es gibt nicht einmal ansatzweise die Schiffe, die dieses Flüssiggas hierher transportieren könnten, und wir sind von den Gaspipelines auch an nichts angeschlossen, wo es ein Flüssiggasterminal geben würde. Aber hat in der Zeitung nicht ausgeschaut, so ein weiß anzogener Araber, der irgendwie Scheich irgendwas heißt, ist also irgendwie gut gekommen. Ja, passt schon. Aber jetzt hängen wir also am russischen Gas. Und jetzt bin ich eben so lästig und gemein, noch zu fragen, ja, wo in Russland? Russland ist ja nicht Liechtenstein. Das muss man sich schon einmal zugestehen. Es ist ein bisschen größer. Es ist sogar ganz gewaltig groß. Also habe ich mal so nachgeschaut, wo kommt denn das eigentlich her? Und bin über etwas gestolpert, was mich gerade als Theologen fasziniert. Es kommt nämlich aus einer Gegend, wo die Menschen, also erst einmal, es haben dort fast keine Menschen, das muss man erst einmal sagen, also sehr verständlich, weil das ist nämlich in Sibirien ziemlich im Norden, also richtig im Norden. Das ist eine Gegend mit Permafrostboden und also ist nur der erste Meter oder so taut im Sommer überhaupt auf, oder sonst 1,5 Meter, irgendwas halt in der Größenordnung. Und ganz viel so Seen und halt Fichten stehen in der Gegend um, so ein bisschen wie in Finnland halt. Und die Hauptbewohner dort sind Billiarden von blutsaugenden Gelsen. Also allein nicht deswegen möchte ich dort bitte nicht wohnen. Gut, deswegen interessiert es den Theologen nicht. Das Theologen interessiert es einen einfachen Grunde, weil es dort Schamanismus gegeben hat und wahrscheinlich noch immer gibt. aus dem einfachen Grund, weil die sind zwar dann alle irgendwann einmal russisch-orthodox geworden, aber erst im 19. Jahrhundert nebenbei bemerkt und haben wahrscheinlich gesagt, ja, passt schon, ich bin russisch-orthodox, damit sie auch Ruhe haben. Und sind aber in Wirklichkeit noch immer schamanistisch, und das ist theologisch irrsinnig interessant, weil das so circa die zweite Stufe der religiösen Entwicklung der Menschheit ist, und das ist halt dort erhalten geblieben. Ich werde vielleicht einmal einen theologischen Freitag machen oder eine Serie theologische Freitage über die stufenreligiöse Entwicklung der Menschheit. Das ist vielleicht keine blöde Idee. Gut, also deswegen, ja, habe ich diese Namen schon einmal gehört. Welche Namen? Die Namen dieser Völker. Da gibt es die sogenannten kleinen Völker, sibirischen Völker in der Russischen Föderation, so heißt es. Und die sind sehr unterschiedlich. Da gibt es ein Volk, das hat nur 200 Angehörige. Und dann gibt es richtig große mit 70.000, 80.000 bis zu 200.000 Mitgliedern. Und die leben alle irgendwo, wo keiner leben will, außer denen. Die wollen aber wahrscheinlich dort auch nicht leben. Also der größte dieser kleinen Völker, das sind in Wirklichkeit, stammen die offenkundig aus Mittelchina. Sind dann, haben zuerst einmal ziemlich friedlich mit den Han-Chinesen zusammengelebt. Und dann sind die Han-Chinesen draufgekommen, wie man Reis anbaut. Und haben die immer weiter verdrängt, aus dem einfachen Grund, weil es eigentlich Pferdezüchter waren. Dann haben sich die Richtung Mongolei verzogen. Coole Gegend dort. Für Pferdezüchter, also noch besser geht's nicht, halt Grassteppe. Ja, also das mögen Pferde anscheinend. Und dann sind aber die Mongolen dahergekommen, haben sie weiter verzogen nach Russland, also besser gesagt nach Sibirien. Und von dort, dort haben sie dann mit Pferdezüchten aufgehört, weil das Pferd nicht so gerne im Sumpf steht, und haben dann von den dort schon einwohnenden Typen Rentierzucht gelernt. Also das fasst für alle diese kleinen sibirischen Völker, die alle ganz eigene Sprache haben, nebenbei bemerkt, das macht sie dann zum Volk, eigene Kultur, Tracht, Religiosität, sind fast alle Rentierzüchter, jetzt mit der Ausnahme jener, die ganz, ganz, ganz im Osten wohnen. Das sind nämlich die gleichen wie die, die wir als Eskimos bezeichnen, die dann über der Beringstraße drüber wohnen. Also das sind reine Jäger, weil dort ist anscheinend sogar dem Rentier zu kalt. Und genau da oben, so Richtung Novaja Semlja, da gibt es eine Halbinsel, wo halt so eines dieser Völker lebt, und dort kommt unser Erdgas her. Und das ist jetzt auch nicht so das Optimum, ganz ehrlich gesagt, für die Leute, die dort gelebt haben, weil die haben dort Rentiere und sonst nichts. Also sie haben wahrscheinlich noch so irgendwelche Holzhütten vielleicht oder Jurten oder so irgendwas, und sie leben einfach von ihren Rentieren, was anderes gibt es dort nicht. Und diese ganze Erdgasproduktion ist ein ziemliches Problem für die Leute, aus dem einfachen Grund, weil diese Erdgasleitungen werden ja oberirdisch geführt, und plötzlich können die mit ihren Herden nicht mehr dorthin, wo sie hinwollen, beziehungsweise hin müssen, weil die müssen ja mit diesen Herden je nach Sommer, Winter, also nach jahreszeitlichem Wechsel, in der Gegend herumziehen. Zweitens einmal hatten die bis jetzt häufigs eine Ruhe, weil eben außer ihnen keiner dort wohnen will. Und es zerlegt auch ihre Kultur endgültig. Und das ist jetzt eine irgendwie ganz spannende Sache, dass wir uns zwar irrsinnig darüber aufregen, dass der Herr Putin so ein böser Mann ist, wo er mit Sicherheit ist, aber einfach nicht hingehen und fragen, ja, wo kommt denn das eigentlich her? Und deswegen gibt es eben dieses Tagebuch eines Pfarrers, die immer so die zweite Frage stellt. Also das ist so bei mir, das ist einfach so. Also ich stelle immer dann die zweite Frage. Und diese Sache dort ist deswegen so witzig, weil es dort richtig immer wieder Bumm macht. Deswegen heißt der Podcast auch so. Warum macht's Bumm? Es ist ja vielleicht schon aufgefallen, bei dem ganzen CO2, das wir in die Luft blasen, zum Beispiel wir Erdgas, wird es wärmer. Ist logisch. Und das ist eine ziemlich blöde Geschichte für alle Leute, die in der Gegend wohnen, wo es so Permafrostböden gibt, weil dieser Permafrostboden weltweit dabei ist, aufzutauen. Darüber redet auch keiner. Aber ich rede darüber, jetzt wissen sie es. Das war ja schon vor 10, 15 Jahren. Da hat es da eine Riesengeschichte gegeben, teilweise in der theologischen Szene, und zwar in der Mongolei. Ganz im Norden und so. Weil dort haben nämlich ist plötzlich was passiert, was keiner gewusst hat. Die Skytengräber haben begonnen aufzutauen. Also die Skyten kennen sie, wenn sie wirklich, wirklich gut aufpasst haben im Geschichtsunterricht, als ein Reitervolk, das beim Schwarzen Meer gelebt hat. Und von denen ist es ganz, ganz berühmt, die Goldarbeiten. Und die kommen offenkundig ursprünglich aus der Mongolei. Nebenbei wir auch, also unsere Vorfahren, die sind alle immer nach Westen. Und die haben plötzlich begonnen aufzutauen. Da hat es ein internationales Hilfsprojekt gegeben, dass man dann geschaut hat, dass man diese Skytengräber, also das sind Fürstengräber natürlich, ist ja der normale Sküte, der ist längst irgendwo zur Erde geworden, aber die haben ganz tolle Gräber gehabt, diese Skytenfürsten. Und dass man eben die Grabbeigaben rettet und auch versucht, diesen langsam auftauenden Körper da irgendwie zu retten. Hat es eine Reihe von Dokus dazu gegeben, sehr, sehr, sehr spannend. Und das schaut ganz toll aus. Also das ist dann so das Grab, das ist so ein Skelett und so, der hat dann ein Schwert dabei, der weiß, tolle Ringe und so goldene Figuren und so weiter und so fort. Und das halt so halber im Wasser drin, und das Wasser haben sie halt dann abgepumpt und geschaut, dass das andere schneller auftauen, weil zur Hälfte nur im Eis drin gesteckt ist, das Güte. Wie das dann ausgegangen ist, weiß ich nicht, aber es hat auch, die innere Mongolei hat also das versucht, ist ja auch ein ganz armer Staat, also durchaus was zu machen, weil die halt auf ihre Geschichte stolz sind, dass sie da schon Kultur hatten, wie die anderen noch keine Kultur hatten, und das taut halt jetzt auf. Und es taut natürlich auch dort auf, wo das Erdgas ist, und dann macht es witzigerweise ziemlich bumm. Und so ordentlich bumm. Und so aus dem einfachen Grunde, weil in diesem Permafrostboden drinnen offenkundig ziemlich viel Erdgas auch drinnen ist. Es sickert halt aus dem Untergrund raus, stoßt sich den Schädel am Eis an und sagt, na gut, dann bleibe ich halt da. Habe auch nichts zu tun, ist mir jetzt auch wurscht, ob ich unter der Erde bin oder unterm Eis, ist wurscht. Und wenn dieser Permafrostboden auftaut, dann sickert halt immer mehr Erdgas nach oben, und irgendwann einmal gibt es halt einen Blitzschlag oder irgendwas, dass sich das entzündet, und dann macht es richtig, richtig, richtig bumm. Zu diesem Punkt ist generell zu erwähnen, dass jeder dieser Erdgasfunde eine Katastrophe ist für die anwohnende Bevölkerung. Und zwar nicht nur wegen der totalen Umweltverschmutzung, weil die Rentiere nicht mehr dorthin können, wo sie hinwollen, sondern, und das ist ganz spannend, dieser Reichtum, der da eigentlich dahinter steckt, führt sofort zu einer Diktatur. Wenn Ihnen das schon aufgefallen ist, also wenn wir jetzt irgendwie ethisch sein wollen, könnten wir haargenau Gas kaufen aus den USA. Weil, also ich sage es jetzt ganz ehrlich, ich bin ein weißer Mann oder zu evangelisch, also ich bin dort wirklich, ja, ich habe dort volle Menschenrechte und so weiter und so fort, mit einer schwarzen Frau schaut schon anders aus. Aber das ist also von allen Erdgaslagerstätten auf der Welt sozusagen der mit Sicherheit demokratisch und Menschenrechts und überhaupt beste Staat auf der Welt. Andere Staaten mit richtig viel Erdgas, okay, die Norweger darf man nicht vergessen, aber denen geht das Erdgas schon langsam aus. Also Norweger sind sicherlich noch mehr so Richtung Demokratie und Gleichberechtigung und so weiter und so fort als die Amerikaner. Aber wie gesagt, denen geht schon langsam also das Nordseegas aus. Wahrscheinlich, man weiß es nicht genau, der Staat mit der größten Erdgas Reserve auf der Welt dürfte ein Staat sein, der überhaupt noch nicht auf meinem Radar war. Das ist Turkmenistan. Ein Land, das, glaube ich, zu 90% aus Wüste besteht. war natürlich auch einmal UdSSR und ist dann nicht mehr UdSSR gewesen. Sie könnten jetzt, wenn die jemanden einlassen würden, was sie nicht tun, könnten es dorthin übersiedeln, weil nämlich Strom und Gas überhaupt kostenlos ist. Es sagt ihnen aber ziemlich viel aus über den Zustand dieses Staates, dass auch Salz kostenlos ist, aus dem einfachen Grund, weil in dieser Wüstenlandschaft es halt auch irrsinnig viel so Nomaden gibt, die halt da mit ihrer Schafel umerziehen. Und denen ist es völlig wurscht, ob sie Strom und Gas kostenlos kriegen, aus dem einfachen Grund brauchen sie eh nicht. Aber Salz brauchst du und Salz wird also da kostenlos erteilt vom großen Führer. Dieser große Führer ist überhaupt ein witziger Typ, ich kann seinen Namen nicht aussprechen, sonst bin ich böse. Er mag Weiß. Das ist ungewöhnlich, oder? Dass man das sagt. Er mag Weiß. Das heißt auf gut Deutsch, in Turkmenistan gibt es nur weiße Autos. Und dann, das ist so pervers, das glaubst du nicht, weil er weiß mag, hat er sich eigentlich de facto eine neue Hauptstadt bauen lassen. Also nicht ganz, es ist eigentlich ein Vorort und so von der jetzigen Hauptstadt, aber ein bisschen auf der Seite, also dort Vorort. Und diese gesamte neue Hauptstadt oder Vorstadt oder Regierungsviertel und so weiter und so fort, soll so an sich für 100, 200.000 Leute gebaut sein, hat er mit weißem Marmor alle Gebäude bepflastern lassen. Jetzt ist ja ein weiteres Problem, nicht? Weiß ist ja ein Problem, weil es leicht dreckig wird. Also vor allem, man sieht den Dreck drauf. Also wenn du das grau baust, siehst du ja lang nichts, aber natürlich weiß sieht man. Deswegen hat dieser geniale Führer was ganz was Tolles gemacht. In der ganzen Vorstadt darf keiner wohnen. Nur er. Und halt seine Familie und seine engsten Speicherjäger dürfen dort wohnen. Ansonsten keiner. Und deswegen ist es schön weiß. Das sagt was über ein Land, oder? Das ist so. Er möchte gerne eine riesige Pipeline bauen nach Indien und nach China. Will er bauen. Das Problem ist, das geht durch Afghanistan durch und da hat es ein bisschen Probleme gegeben. Bekanntlich, deswegen ist diese Pipeline noch nicht fertig, aber irgendwann werden die schon bauen, weil natürlich auch die Taliban dann Durchleitungsgebühren kriegen werden und das ist ja auch was Schönes, dass alle Diktatoren immer extrem geldgeil sind. Und auch ein Land, das jetzt neu mitspielt beim großen Gasliefern, ist Myanmar, ehemaliges Burma. Auch eine ganz nette Regierung, so Militär halt. Ja, muss man sagen, es sind eigentlich alle Generäle. Bei manchen Ländern, wenn man sich so die Nachrichten anschaut, fragt man sich, gibt es dort einen anderen Beruf auch als General? Und die haben aber jetzt schon eine Pipeline, glaube ich. Also oder sie wird auf jeden Fall gebaut, auch nach Indien hinüber und nach China. Und es ist unglaublich. Also ich habe jetzt außer Norwegen und den USA eigentlich kein Land gefunden mit relevanten Erdgasreserven, das keine Diktatur wäre. Und zwar richtig Diktatur. Weil Diktaturen sich da dann stützen. Weil es natürlich cool ist, wenn du viel Geld verhast über das Erdgas, dann kannst du natürlich hingehen und sagen, ja, da habt ihr ja Salz umsonst und die Nomaden schreien, war super, der ist ja Gott gesandt, der Typ. Deswegen habe ich ja jetzt ein Projekt, werde ich jetzt beginnen. Ich werde Diktator von Österreich. Weil, wenn alle Länder auf der Welt, die viel Erdgas haben, das muss man ja ganz ehrlich sagen, ja, also richtig viel Erdgas haben, Diktaturen sind, dann funktioniert das ja vielleicht auch umgekehrt. Also wenn ich jetzt der Diktator von Österreich werde, dann hat Österreich plötzlich irrsinnige Erdgasreserven. Das wäre doch logisch, oder? Haben Sie da was dagegen? Gut. Nein, es tut mir leid. Es ist wirklich ganz, 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 ganz furchtbar. Unser Energiehunger macht nicht nur irrsinnig für Umweltzerstörung, bis hin zu dieser unfassbaren Perversion dieser kleinen sibirischen Völker, von denen überhaupt keiner irgendwas zur Klimaerwärmung beiträgt, es sei denn, das Rentier hat Blähungen, aber das hätte die Mutter Natur wirklich gut verkraftet. denen jetzt ihre Landschaft immer wieder riesige Explosionen hinlegt aufgrund der Klimaerwärmung und nicht einmal mit ihren Rentieren können sie mehr und so weiter und so fort. Sehen Sie, das ist das, was in Wirklichkeit dahinter steht. Das ist das, was dahinter steht, hinter unserem Energiehunger. Das ist das, was dahinter steht, weil wir nur immer nicht imstand sind, und ich bin in Wien aufgewachsen, in einer wunderbaren, schönen, großen Bürgerwohnung, mit Spalten von ein paar Millimeter in den Fenstern drinnen. Wir haben geheizt wie die Wahnsinnigen und waren froh, dass wir auf 16 Grad gekommen sind. Verstehen Sie mich recht, wir gehen einen falschen Weg. Wir gehen einen falschen Weg, weil wir so viel weniger Energie verbrauchen könnten, wenn wir die Vorgänge optimieren würden, wenn wir unsere Wohnungen optimieren würden. Die Industrie ist da immer, das möchte ich jetzt ausdrücklich sagen, sehr gut, weil die rechnen sich ja alles aus. Und wenn der Gaskessel halt 3% weniger braucht, wenn ihr Nein kauft, dann kaufe ich den Nein, weil das zahlt sich also nach ein paar Jahren aus. Ganz witzig, zufällig gesehen, in den USA gibt es ja diese riesigen dieselelektrischen Lokomotiven. Und nachdem der Staat Druck gemacht hat wegen den Abgasbestimmungen, haben es neue Lokomotiven halt konstruiert. Und das ist jetzt völlig pervers, bitte. Ja. Die Dinger verbrauchen allen Ernstes 70% weniger Diesel. 70% weniger Diesel. Und natürlich die Abgaswerte sind natürlich dementsprechend und sind in Wirklichkeit noch besser, weil da haben sie jetzt irgendwelche Filter eingebaut und so weiter und so fort. Es muss einen Druck geben. Und das ist das Furchtbare eigentlich an der ganzen Menschheit. Wenn es keinen Druck gibt, geschieht nichts. Dann tun alle so weiter, wie sie schon immer getan haben. Und in Wirklichkeit kann uns natürlich gar nichts besser passieren, als dass wir jetzt wirklich Energie sparen müssen. Und es kann nicht so sein, dass man jetzt einfach Steuergeld dafür ausgibt, damit halt zum Beispiel Benzin billiger ist, sondern du musst halt dann endlich die Möglichkeit ergreifen, den öffentlichen Verkehr zu verbessern. Du musst nicht hingehen und den Leuten sagen, da habt ihr Geld, damit ihr euch das Heizen leisten könnt, sondern wir sanieren euch das Haus oder machen irrsinnig tolle, große prozentuelle Beiträge zur Sanierung des Hauses. Dafür verbraucht ihr nur noch ein Drittel von den Heizkosten. In Wirklichkeit könnte uns nichts Besseres passieren, weil, und das ist halt das Traurige des Menschen, es passiert einfach nichts, wenn nicht was passiert. Gesegneten Abend uns allen.